Wir haben zuletzt den Stetigkeitsbegriff für Abbildungen zwischen metrischen Räumen oder normierten Räumen erklärt, uns damit beschäftigt, verschiedene Dinge geklärt. Und wir wollen jetzt uns in der 15. Vorlesung zunächst mal einen Spezialfall anschauen. Auf der Seite 207 oben wird diskutiert, was lineare Abbildungen zwischen normierten Vektorräumen machen. Satz 16, 15. Also f, eine lineare Abbildung von x nach y, x und y normiert. Und dann lässt sich die Stetigkeit von f in sehr leichter Weise äquivalent beschreiben. Die erste Bedingung, die Forderung, f ist stetig auf dem ganzen Raum x. Zweite Bedingung, f ist stetig, formal nur im Ursprung. Und die dritte Bedingung, f ist Lipschitz-stetig. Und bei linearen Abbildungen stellt sich heraus, dass diese drei Aussagen allesamt äquivalent sind. Offensichtlich impliziert die erste Aussage die zweite, Spezialisierung. Und wenn man weiß, f ist Lipschitz, wenn man also drei zur Verfügung hat, dann ist natürlich f stetig auf dem ganzen Raum x. Das hatten wir uns ja schon allgemein überlegt. Um den Satz zu beweisen, reicht es zu zeigen, wie in der vorletzten Zeile steht, dass die Implikation von 2 nach 3 richtig ist. Wir haben also ein lineares f von x nach y, das stetig ist im Ursprung. Stetigkeit in 0 wird auch noch nicht mal völlig ausgenutzt. In der letzten Zeile, wir wählen in der Stetigkeitsbedingung Epsilon gleich 1 und können dann ein Delta berechnen, sodass, wie in der ersten Zeile von Seite 208 aufgeschrieben, f von x minus f von 0, davon die Länge gemessen in y kleiner gleich 1 ist. Und zwar für alle x, mit der Eigenschaft Norm von x gleich Norm von x minus 0 kleiner gleich Delta. Also nochmal, die Stetigkeit von f in 0 wird nicht komplett ausgenutzt, sondern eben nur für die Wahl Epsilon gleich 1. In der Zeile Nummer 4, die Bedingung Stern, fasst das nochmal zusammen. Nämlich, wir haben jetzt als Ergebnis, die Norm der Bildvektoren ist kleiner gleich 1, wenn immer ein x eingesetzt wird, das Länge kleiner gleich Delta hat. Die Notation wie immer etwas missverständlich, das heißt, wir benutzen ein Normsymbol für die Normen in x und y. Schreibtechnische Unterscheidung sollte man vielleicht am Anfang machen, aber dann wird das Ganze ein bisschen unübersichtlich. Jetzt wählen wir den Vektor z ungleich 0 und definieren mit diesem z den Vektor x als Delta mal z durch Länge von z. X hat dann Länge kleiner gleich Delta. Die Linearität von f und die Bedingung Stern ergeben dann, die Norm oder Länge von fz ist kleiner oder gleich Delta hoch minus 1 mal Länge von z. Also benutzt wird, dass man Faktoren aus f rausziehen kann wegen der Linearitätsforderung. Im letzten Schritt ersetzen wir den Vektor z durch einen Differenzvektor u minus v, benutzen dann die Additivität von f, heißt f ausgewertet in u minus v ist f von u minus f von v und dann steht sozusagen die Lipschitz-Bedingung für f direkt da. Eine Lipschitz-Konstante ist Delta hoch minus 1. Damit ist der Beweis beendet und gezeigt, für lineare Abbildungen fallen alle Stetigkeitsbegriffe zusammen. Allerdings ist es nicht so, dass lineare Abbildungen zwischen normierten Räumen immer stetig sind. Das zeigt die erste Bemerkung, das erste Beispiel auf Seite 208 unten. Die Stetigkeit von linearen Abbildungen ist im Allgemeinen nur dann richtig, wenn der Definitionsbereich der Raum X endliche Dimension hat. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir einen Raum X nehmen als Definitionsbereich, der unendlich dimensional ist. Dann kann man allgemein zeigen, es gibt unstetige lineare Abbildungen. Wir wollen das nicht allgemein zeigen, sondern uns ein Beispiel anschauen, das das illustriert. Seite 209 oben. Wir nehmen als Raum x die stetig differenzierbaren Funktionen auf dem Einheitsintervall als Raum Y, die stetigen Funktionen auf dem Einheitsintervall. Alles soll reellwertig sein und die beiden Räume werden normiert durch die Unendlich-Norm. Also sowohl in x als auch in y ist die Unendlich-Norm einer Funktion das Supremum über das Einheitsintervall des Betrages der Funktionswerte oder auch das Maximum, da wir ja Stetigkeit voraussetzen. Dann definieren wir die lineare Abbildung, das große a, von x nach y. Was macht diese lineare Abbildung? Die nimmt eine Funktion aus dem Raum x und differenziert die. Nach den Ableitungsregeln ist das Groß A eine lineare Abbildung von x nach y. Wenn man eine C1-Funktion differenziert, kriegt man als Ableitung eine stetige Funktion, also alles passt. Aber diese spezielle lineare Abbildung, die Ableitung, die ist nicht stetig. Warum? Wir nehmen die Funktionen fn von x gleich x hoch n. Einfach die Potenzen mit natürlichem Exponenten. Die Funktionen liegen allesamt im Raum x. Und jetzt gucken wir mal, die Unendlich-Norm von fn ist natürlich 1. Wenn man die Ableitungen bildet, fn', dann ist das n mal x hoch n minus 1. Und die Unendlich-Norm davon ist eben gerade das n. Und dann, aufgrund dieser Beziehungen, kann die lineare Abbildung nicht Lipschitz sein. Man muss also vorsichtig sein. Stetigkeit von linearen Abbildungen hat immer was damit zu tun, wie groß die Dimension des Definitionsbereiches ist. In Rot die drei letzten Zeilen auf der Seite 209. Da wird skizziert, dass sozusagen im Falle endlicher Dimension des Definitionsbereiches alles gut geht. Das heißt, man schaut sich einfach mal eine lineare Abbildung von Rn irgendwohin an. Und dann ganz unten rechts auf der Seite 209 steht sozusagen die Idee, wie man die Stetigkeit von A beweist. A von irgendeinem Vektor x ist A von der Linearkombination Summe i gleich 1 bis n, ite Komponente von x mal ei, und ei ist der ite kanonische Basisvektor. Dann zieht man das auseinander und man sieht, da gehen nur die xi noch ein, die Komponenten, mal die n festen Vektoren aei. Und dann überlasse ich es Ihrem Geschick, einfach zu zeigen, dass egal wie der Bildraum aussieht, wo also die a von ei liegen, dass dann die lineare Abbildung stetig ist. Noch eine kleine Notation, die mit linearen Abbildungen verbunden ist. Und diese Notation gehört eigentlich in den Bereich Funktionalanalysis. Die Notation beschäftigt sich mit linearen Abbildungen zwischen normierten Räumen, a von x nach y, die als stetig vorausgesetzt werden. Dann steht in der dritten Zeile die Definition der Operatornorm, nämlich Norm von A ist definiert als das Supremum. Da sind Schreibfehler. Da muss natürlich stehen A von x, davon die Länge, nicht f von x. Und das Supremum wird gebildet über alle Vektoren x aus dem Definitionsbereich, die Länge von x kleiner gleich 1. Und diese Größe, die endlich ausfällt, da wir ja Stetigkeit von A voraussetzen, diese Größe heißt die Operatornorm von A. Und wie wir gerechnet haben, gehen Sie nochmal in den Beweis des vorigen Satzes. Da haben wir ja stets die lineare Abbildung studiert. Die Operatornorm von A ist die Lipschitz-Konstante von A. Noch ein Beispiel, da ist auch einiges zu korrigieren, schreibtechnisch. Es geht los auf der Seite 210 Mitte. Dann nehmen wir jetzt die stetigen Funktionen auf dem Intervall AB, reellwertig ohne Einschränkung. Die Funktionen in C0 AB werden wieder mit der Supremumnorm normiert. Und was wir noch haben, da steht eine Funktion phi von R nach R, Lipschitz. Streichen Sie das Wort Lipschitz durch und benutzen stattdessen linear. Also phi soll eine lineare Abbildung von R nach R sein. Also sowas von dem Typ AX plus B mit Konstanten A und B aus R. So, dann definiert man den Operator a von x nach x, man nehme eine stetige Funktion f genannt und bilde damit die Funktion af. Und wie ist af an der Stelle x definiert? Als Integral von a bis x. Und jetzt integriert man phi von ft bezüglich der Variablen t. Übungsaufgabe hier in dem konkreten Fall, vorletzte Zeile. Dieser Operator, der ist linear, da wir phi als linear voraussetzen, das Wort Lipschitz war durchgestrichen und durch linear ersetzt, dann ist a eine lineare Abbildung von x nach x und die Operatornorm von a ist kontrolliert durch die Lipschitz-Konstante von phi, lineare Abbildungen von R sind natürlich Lipschitz, mal Länge des Integrationsintervalls, also mal b minus a. Und der Faktor b minus a ist auf der rechten Seite der Ungleichung auf Seite 210 in der vorletzten Zeile noch zu ergänzen. Reparieren Sie die Schreibfehler und nehmen Sie das zur Kenntnis. Wird auf Seite 210 nicht viel ausgesagt. Da geht es eigentlich nur um die Notation der Operatornorm. Nochmal zurück zur Lipschitz-Stetigkeit. Lipschitz-Stetigkeit ist eine sehr kontrollierte Art der Stetigkeit. Und man kann das ein bisschen abschwächen, aber einen Begriff formulieren, der ja stärker ist als Stetigkeit und den wir schon für Funktionen von R nach R kennengelernt haben. Das ist der Begriff der gleichmäßigen Stetigkeit, wie er auf Seite 211 in der Definition 16.3 nochmal allgemein definiert wird. Und zwar allgemein für Funktionen oder Abbildungen zwischen metrischen Räumen. Hier müssen wir schreibtechnisch ein bisschen genauer sein. Man sollte die Metriken hier notationstechnisch unterscheiden. Wir haben also den metrischen Raum x1 mit der Metrik d1, den metrischen Raum x2 mit der Metrik d2 und eine Abbildung von x1 nach x2. Wir nennen dann diese Abbildung f gleichmäßig stetig, in Klammern bezüglich der gewählten Metriken d1 und d2. Das kann sich schlagartig ändern, wenn man die Metriken ersetzt durch was anderes. Also hier muss man immer in Klammern zumindest dazu sagen, welche Metriken man meint. Ja, wann ist das f gleichmäßig stetig? Genau wie im Reellen, nur da haben wir uns auf den Absolutbetrag bezogen. Wenn für jedes Epsilon größer 0 es ein Delta gibt, mit der Eigenschaft, wenn die Punkte U und V in x1 beliebig gewählt werden, aber so, dass ihr Abstand bezüglich der Metrik d1 kleiner ist als Delta, dann impliziert das, der d2-Abstand der Bildpunkte fu und fv ist kleiner Epsilon. Und zwar für alle u und v aus x1. Also gleichmäßige Stetigkeit, genau wie früher. Die Güte, das Delta, hängt nicht davon ab, wo sozusagen der Punkt liegt, sondern man kann ein uniformes Delta wählen, solange die Punkte irgendwo liegen, aber dicht genug beieinander sind. Die Bemerkung, der Zusammenhang genau wie früher, drittletzte Zeile von Seite 211, die Lipschitz-Stetigkeit impliziert natürlich die gleichmäßige Stetigkeit. Und die Analogie zum eindimensionalen Fall geht weiter. Wenn Sie zurückblättern, Satz 915, eventuell wird das nochmal als Übungsaufgabe gestellt. Das überlegen wir noch. Gilt der folgende Satz. Wann weiß man, dass eine Funktion gleichmäßig stetig ist? Satz 16,16. Wir haben zwei metrische Räume x und y, nennen wir die jetzt. Die Metriken sind fixiert und eine stetige Funktion von x nach y. Wenn dann der Definitionsbereich x kompakt ist, dann ist f gleichmäßig stetig. Wie kann man das sehen? Der Beweis ist genau wie früher auch. Auf Seite 212 argumentiert man indirekt. Wenn das nicht richtig ist, dann findet man Epsilon größer 0 und Folgen xn, yn aus x, sodass der Abstand von xn, yn kleiner gleich 1 durch n ist, aber der Abstand der Bildpunkte größer gleich Epsilon. So, für Teilfolgen, da x kompakt ist, wir haben Folgenkompaktheit, für Teilfolgen gilt, Teilfolgen angedeutet mit dem Strich an xn und yn jeweils, für Teilfolgen gilt, xn' konvergiert gegen a und y' dann auch gegen a, weil der Abstand von xn zu yn gegen 0 geht, für einen Punkt a aus x. Nochmal, wir argumentieren hier mit Folgenkompaktheit. Also kann man die Teilfolgen so wählen, mit gleichem Grenzpunkt. Die Stetigkeit von f in a impliziert aber dann offensichtlich den Widerspruch, dass f nicht stetig in a sein kann. Weil, ja, schauen Sie in die Mitte von Seite 212, der Abstand von fxn' zu fy'n, der ist immer größer gleich Epsilon. Und das muss man noch ein bisschen umformen, um zu sehen, dass das ein Widerspruch ist, wie angedeutet, genau wie in der früheren Rechnung für den reellen Fall, dass das der Stetigkeit von f in a widerspricht. Entscheidend, Definitionsbereich muss kompakt sein, sonst kriegen wir keine konvergenten Teilfolgen. Sonst geht das schief. Auch der Satz 9,8 aus Analysis 1, der gilt wörtlich in metrischen Räumen. Was sagte der Satz 9,8? In Kurzform, stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt. Satz 16,17 greift das auf, formuliert das im Kontext von metrischen Räumen in derselben Weise. Wir haben x und y in Satz 16,17, metrische Räume, beliebig. F, eine stetige Abbildung von x nach y. Die Aussage f von k ist kompakt im Bildraum y für jede kompakte Menge k Teil x. Nochmal, hier die Metriken von x und y sind nicht aufgeführt, aber natürlich fixiert. Die Aussage bezieht sich auf fixierte Metriken. Wenn man da irgendwas verändert, dann muss natürlich die Aussage nicht mehr richtig sein. Also sowohl stetig bezüglich der fixierten Metriken als auch der Begriff der Kompaktheit bezüglich der Metriken definiert. Der erste Beweis, man nehme Folgen, prüfe also die Kompaktheit der Bildmenge mit Hilfe des Folgenarguments. Und das geht genauso wie im Beweis von Satz 9,8. Da empfehle ich Ihnen einfach zurückzublättern und die entsprechenden Beweisschritte nur optisch entsprechend aufzubereiten. Wir gucken uns einen zweiten Beweis an und argumentieren mal mit Überdeckungskompaktheit. Das heißt, wir nehmen an, unsere Menge k Teil x ist kompakt. Wir müssen Kompaktheit von fk beweisen und betrachten dazu eine beliebige offene Überdeckung v Alpha von der Bildmenge fk. Dann wissen wir, das Urbild von V Alpha unter F ist eine offene Menge. Urbilder offene Mengen unter stetigen Abbildungen sind ja offen. Und die Vereinigung der Urbilder über den Index Alpha ist natürlich eine Obermenge von K. Auch klar. So, damit sind wir in der drittletzten Zeile und benutzen jetzt die Kompaktheit von K. Wir haben mit den Urbildern der V-Alpha eine offene Überdeckung von K, finden also endlich viele Indizes, Alpha 1 bis Alpha m, sodass, wie in der vorletzten Zeile von Seite 213 aufgeschrieben ist, K enthalten ist in der Vereinigung I gleich 1 bis m, f hoch minus 1 Urbild von V-Alpha I. Und auf diese Zeile wendet man nochmal f an, guckt sich an, was passiert. Die Schlussfolgerung, die Menge fk ist enthalten in der Vereinigung i gleich 1 bis m der v alpha i. Also aus der beliebigen offenen Überdeckung der Bildmenge hat man jetzt eine endliche Teilüberdeckung ausgewählt. Per Definition, also Überdeckungskompaktheit, ist damit gezeigt, dass die Bildmenge f von k eine kompakte Menge ist. Gehen wir in die Seite 214 und ziehen eine wichtige Folgerung. Satz vom Maximum und Minimum gilt auch in metrischen Räumen. Nämlich, sei x ein kompakter metrischer Raum und f, wenn wir über Maximum und Minimum reden wollen, dann sollte f natürlich eine reellwertige Abbildung sein von diesem kompakten metrischen Raum und natürlich dazu eine stetige Abbildung. Die Aussage, man findet zwei Punkte, x1 und x2, so dass f an der Stelle x1 kleiner gleich fx ist, fx wiederum kleiner gleich f von x2 für alle x aus x. Das heißt, Maximum und Minimum werden angenommen. Eine Minimalstelle findet man in x1, x2 ist eine Maximalstelle. Beweis, wer es nachblättern will, man schaue sich den Beweis des entsprechenden Korollars zu Satz 9.8 aus der Analysis 1 an. Da wird nämlich auch nur die Kompaktheit der Bildmenge benutzt, also hier von fx und Kompaktheit der Bildmenge natürlich in R. Noch eine kleine Erinnerung auf der Seite 214 unten. Wir schauen uns eine kompakte Teilmenge an in einem metrischen Raum und f eine stetige Abbildung. Dann ist f von k kompakt, speziell, weil wir reellwertig sind. F von k ist beschränkt und damit existieren Infimum von fk und Supremum von fk in der Menge der reellen Zahlen. Die Erinnerung bezieht sich auf das Argument, wie man das beweist, Rückgriff auf Satz 9.8 bzw. das Korollar, wer das vermeiden will, ist gerade nochmal aufgeführt. Definition von Supremum, Seite 215, was heißt das? Da gibt es eben die Folge von Punkten yn in der Bildmenge fk und yn konvergiert gegen das Supremum fk. Die Kompaktheit von fk impliziert die Abgeschlossenheit der Menge, wissen wir auch. Also ist das Supremum fk Element der Menge fk. Wir haben ja die Folge gerade gebastelt. Das heißt, wir finden das x2 wie angedeutet. Also das ist nochmal in kurzen Worten die Erinnerung, wie man das begründen kann. Geben wir ein paar Anwendungen. Auf Seite 215, zweite Hälfte, steht ein Satz ohne Nummer. Satz deshalb, weil es nicht uninteressant ist, aber ohne Nummer, weil es nicht in die Liste der bisherigen Dinge passt, sondern es sich um eine Anwendung handelt. Was steht da? Wir haben einen metrischen Raum und eine abgeschlossene Teilmenge a in diesem metrischen Raum, sowie eine kompakte Menge, eine zweite Menge, die soll kompakt sein und die heißt k. Und wir nehmen an, dass der Durchschnitt der beiden Mengen leer ist. Dann ist die Aussage, die beiden Mengen haben auch positiven Abstand. Das heißt, es gilt die Ungleichung, der Abstand von a zu k ist positiv. Und wie definiert man den Abstand zweier Mengen? Der Abstand zweier Mengen, wie in der letzten Zeile aufgeschrieben von Seite 215, ist das Infimum, Funktion, Abstandsfunktion d wird angewendet auf a, k, wobei der Punkt klein a aus der Menge a ist und der Punkt k aus der zweiten Menge k. Also sozusagen beliebige Abstände von beliebigen Punkten a aus groß A, k aus groß K und dann das Infimum. Das ist die Definition des Abstandes der beiden Mengen. Und die Aussage geht vielleicht ein bisschen unter, dieser Abstand ist positiv. Wird niemand vielleicht protestieren, aber so ganz klar ist es auch nicht. Auf Seite 216 oben steht nochmal die Namensgebung, dass man die erklärte Größe dieses Infimum, den Abstand der beiden Mengen, nennt. Wenn man zwei beliebige Mengen m und n hat, kann man das genauso machen. Nur auch eine Bemerkung vielleicht für Spezialisten, diese Abstandsmessung, Für Teilmengen von x ist keine Metrik. Denn wenn der Abstand von zwei Mengen 0 ist, folgt nicht automatisch, dass die Mengen gleich sein müssen. Sollte man sich mal überlegen. Die zweite Bemerkung bezieht sich darauf, man kann die Voraussetzungen im Satz nicht abschwächen, wenn beide Mengen nur abgeschlossen sind, also die zweite nicht unbedingt kompakt, mit leerem Schnitt, dann kann man nicht sagen, dass der Abstand der Mengen größer 0 ist. Unten auf Seite 216 ist ein Beispiel aufgemalt. Der Raum X ist der R2 mit der üblichen Metrik. Als Menge A nehmen wir die X-Achse und als Menge B die Menge aller Punkte x, 1 durch x mit x größer 0, also die rot eingezeichnete Kurve. Man sieht, bei x gegen unendlich läuft die Menge B gegen die Menge A. Der Abstand nähert sich 0, er wird aber nicht 0. Nur das Infimum der Abstände, das ist natürlich 0. Also die Mengen sind disjunkt, beide Mengen sind abgeschlossen, aber der Abstand der Mengen ist nicht positiv. So, Seite 217, Beweis des Satzes. Und das ist eine einfache Anwendung des Satzes vom Minimum. Wir schauen uns die Funktion f an. Man nehme irgendeinen Punkt x aus dem metrischen Raum x und messe den Abstand zur Menge a. Abstand von x zu a, per Definition das Infimum der Abstände von x zu Punkten klein a aus der Menge groß a. Dann haben wir früher gezeigt, die Funktion f ist Lipschitz. Weil die Menge k kompakt ist, wir schränken f jetzt auf k ein, sagt der Satz vom Minimum, es gibt ein x0 in k, sodass f von x0 gleich dem Infimum von f, dieser Abstandsmessung, jetzt über k ist. Und das war ja per Definition der Abstand von a zu k. Also es gibt einen Punkt, wo der Abstand realisiert wird. Da aber der Schnitt der beiden Mengen leer ist, es wird vorausgesetzt, gilt, der Punkt x0 gehört nicht zur Menge a. A ist abgeschlossen, also gibt es ein Epsilon größer 0, sodass die Kugel um den Punkt x0 mit Radius Epsilon auch leeren Schnitt hat mit der Menge a. Und das impliziert, der Abstand von x0 zu a ist größer gleich Epsilon, also f von x0 größer gleich Epsilon und Epsilon ist positiv. Damit haben wir dann bewiesen, als Anwendung des Satzes vom Minimum, in der Situation a abgeschlossen, k kompakt, die beiden Mengen haben leeren Schnitt, dass dann der Abstand der Mengen positiv sein muss. Der letzte Punkt in dieser Vorlesung ist die Diskussion der Stetigkeit der inversen Abbildung. Da gehen wir auf Seite 218 und erinnern uns daran, dass im Reellen oder Komplexen die entsprechende Aussage im Satz 9.9 formuliert wurde, wo also die Stetigkeit der Inversen für diesen Spezialfall analysiert worden ist. Wie sieht das allgemein aus? Satz 16, 18. Die Stetigkeit von f hoch minus 1. Da müssen wir natürlich ein bisschen was voraussetzen, wie üblich x und y metrische Räume. Und wir nehmen an, dass f von x nach y stetig ist und injektiv. Dann kann man zumindest die Umkehrabbildung auf dem Bildbereich bilden. Wenn wir voraussetzen, dass x ein kompakter metrischer Raum ist, dann ist f hoch minus 1 eine stetige Abbildung. Ja, zwischen welchen Räumen? Eine stetige Abbildung zwischen dem metrischen Raum fx als Unterraum von y und x selbst. Ein paar Bemerkungen und Anregungen zum Beweis stehen auf den beiden Seiten. Nach Seite 218, den unnummerierten Seiten. Da ist sozusagen eine Skizze gemacht, wie man vorzugehen hat. um die Aussage zu beweisen. Was ist da aufgezeichnet? Da ist einmal der Raum X, dann der Raum Y, abgekürzt wird mit Z die Bildmenge Fx. Fx ist Teilmenge von Y natürlich und als Buchstabe für die Umkehrfunktion wird G gewählt. G ist f hoch minus 1 und f hoch minus 1 ist definiert auf der Menge z und hat Werte in x. Dann wird zunächst mal argumentiert, für eine Menge a, Teil x, beliebig gewählt, das Urbild von a unter g der Umkehrfunktion ist natürlich das Bild von a unter f. Steht in der Mitte der ersten unnummerierten Seite. Wenn die Menge a abgeschlossen ist, dann denken Sie daran, x wird als kompakt vorausgesetzt, dann ist a als abgeschlossene Teilmenge der kompakten Menge auch kompakt. F ist stetig. Stetige Bilder kompakter Mengen sind kompakt. Wir sind in der drittletzten Zeile der ersten unnummerierten Seite. Also ist f von a kompakt, speziell abgeschlossen. Das bedeutet vorletzte Zeile g hoch minus Urbild von a unter g ist eine abgeschlossene Menge. Mit anderen Worten, wir haben gezeigt, die Abbildung g hat die Eigenschaft, dass Urbilder abgeschlossener Mengen abgeschlossen sind und das bedeutet Stetigkeit. Der entscheidende Punkt steht in der Mitte. A ist abgeschlossen, aber eine Teilmenge, eine abgeschlossene Teilmenge von einem kompakten Raum, also kompakt. Und die zweite wesentliche Information, stetige Abbildungen transportieren kompakte Mengen in kompakte Mengen und das machen wir mit unserer Abbildung f. Gehen Sie die Argumente auf der ersten umnummerierten Seite nochmal in Ruhe durch und überlegen Sie sich, dass die Stetigkeit von g damit bewiesen ist. Die zweite unnummerierte Seite möchte ich nicht kommentieren. Da wird das Ganze nochmal mit Folgen durchdiskutiert. Kompaktheit war ja auch dadurch charakterisiert, dass man aus jeder Folge in der Menge eine konvergente Teilfolge wählen kann, die auch den Limes in der Menge hat. Und auf der zweiten in blau geschriebenen Seite wird das Ganze, die Stetigkeit von g, der Umkehrfunktion, nochmal mit Folgen durchdiskutiert. Empfehle ich Ihnen als Übung, das Ganze nochmal sich anzuschauen. Da können wir auf die Seite 219 springen. Die erste Hälfte von Seite 219 vergessen. Wir sind mit der Stetigkeit von g jetzt durch. Und zum Schluss Seite 219, die Definition 16, 14, führen wir einfach noch einen Namen ein. Wir haben in der Definition 16, 14 zwei metrische Räume, x und y, und den Sonderfall einer stetigen Abbildung von x nach y, die sogar noch bijektiv ist. Dann kann man f hoch minus 1 bilden von y nach x. Und ja, diskutieren, ob diese Abbildung stetig ist. Im Allgemeinen nicht. Denken Sie an den Satz, der hat das ja nur unter einer speziellen Voraussetzung, der Kompaktheit von x garantiert. Das haben wir hier nicht. Das heißt, in der Definition müssen wir f hoch minus 1 als stetig voraussetzen. Und wenn das tatsächlich richtig ist, wenn die Inverse stetig ist, dann sagt man die Abbildung f ist ein Homöomorphismus zwischen x und y. Also nochmal, ein Homöomorphismus zwischen x und y ist eine stetige bijektive Abbildung von x nach y, die die Zusatzeigenschaft hat, dass die Inverse auch stetig ist. Das folgt nicht automatisch, das sagt ja der vorige Satz. Da muss man wissen beispielsweise, dass x eine kompakte Menge ist, ein kompakter Raum. Nur wenn f hoch minus 1 stetig ist, dann vergibt man das Wort Homöomorphismus. Ja, Seite 220. Da steht nochmal die Erinnerung an den Satz, beziehungsweise die Bemerkung Nummer 1, wenn x kompakt ist, f von x nach y injektiv und stetig, Zitat Satz, der sagt dann, x und das Bild fx sind zueinander homeomorph durch eben f. Das ist eine Umformulierung von Satz 16, 18. Was da drunter steht, eingeklammert, ist eine sehr allgemeine Bemerkung, die eben sagt, Homeomorphismen sind interessant in Vorlesungen, die sich mit Topologie beschäftigen, weil Homeomorphismen topologische Strukturen erhalten. Wer die lineare Algebra hört, dem ist vielleicht das Wort Homomorphismus mal untergekommen als eine bijektive lineare Abbildung, und bijektive lineare Abbildungen, die übertragen algebraische Eigenschaften. Ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich zwischen Homomorphismen aus der Algebra und Homeomorphismen aus der Analysis. Die Zielsetzung ist dieselbe, man möchte Strukturen erhalten. In der Analysis geht das eben mit Homeomorphismen, in der Algebra mit Homomorphismen. Zweite Beispiel, wo wir explizit einen aufschreiben. Als Raum X nehmen wir den N und beschränken uns auf die offene Einheitskugel. Also X ist die Menge aller Vektoren mit euklidischer Norm kleiner 1. Als Bildraum Y, wir haben noch keine Abbildung und das soll der Bildraum werden, nehmen wir den ganzen Raum RN. Und jetzt kommt die Abbildung. Die Abbildung bildet die offene Einheitskugel ab in den RN. Was macht die? F von x ist der Vektor x mit dem Vorfaktor 1 dividiert durch 1 minus die Länge von x. X hat Länge kleiner 1, also f von x ist wohl definiert. Und dann überlasse ich es Ihrem Geschick, mal zu zeigen, dass diese Abbildung, das f, tatsächlich die offene Einheitskugel stetig und bijektiv auf den ganzen Rn abbildet. Und die Inverse ist auch stetig. Man kann die Inverse hinschreiben, steht in der letzten Zeile. Mit anderen Worten, f ist ein Homeomorphismus der offenen Einheitskugel in den ganzen Rn. Vielleicht im ersten Moment etwas überraschend, dass man die relativ kleine Kugel auf den ganzen Raum abbilden kann in dieser schönen Weise, aber es funktioniert.